Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Wenn einem eine Nachricht überbracht wird, eine gute oder eine schlechte, dann kommt man nicht umhin, sich mit dem Gehörten auseinanderzusetzen und Haltung einzunehmen. Man kann feststellen, dass die Nachricht nichts mit einem zu tun hat, oder man kann sie ignorieren. Man kann sich freuen oder frustriert sein oder gar sein Verhalten ändern und sich neu ausrichten. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In der letzten Episode haben wir miterlebt, wie das Volk Israel die Stadt Ai eingenommen hat. Sieg ist ihnen geschenkt worden. Auch die Könige, die um diese Stadt herum gelebt haben, auch sie haben von dem Sieg Israels gehört und sie waren nun gezwungen, sich mit dem zu beschäftigen, ihrerseits Haltung einzunehmen. An dieser Stelle setzen wir jetzt an und lesen weiter. Und es geschah, Josua Kapitel 9, Vers 1, und es geschah, als alle Könige es hörten, die jenseits des Jordan waren, auf dem Gebirge und in der Niederung und an der ganzen Küste des großen Meeres in Richtung zum Libanon hin, nämlich die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter, da versammelten sie sich allesamt. Und jetzt kommt's, um was zu tun und wie jetzt mit dem Gehörten umzugehen. Um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Wir waren schon oft an solch einer Stelle, nämlich als das Volk Israel durch die Wüste zog und sich in Richtung Land Kanaan bewegte, in das Land Moab kam, da musste sich auch das Volk, das dort lebte, mit dieser Situation auseinandersetzen und entscheiden, wie sie damit umgehen. Der König von Moab, der war voller Angst und wollte das Volk Israel verfluchen, gegen das Volk Israel kämpfen. Israel fragte damals an bei den Königen Sichon und dem König von Og: Dürfen wir durch euer Land? Wir werden nicht gegen euch kämpfen, wir wollen auch nicht euer Land haben, wir wollen auch nicht euer Essen haben, wir wollen lediglich durch euer Land durchziehen auf unserem Weg in das Land Kanaan. Doch diese Könige wollten es nicht akzeptieren, sondern sie zogen zum Kampf gegen das Volk Israel aus. Und so kam es zum Krieg. In den Ebenen Moabs angekommen, drauf und dran in das Land Kanaan einzuziehen, hörten die Völker, die im Land Kanaan wohnten, dass das Volk Israel auf dem Weg ist. Und auch sie mussten sich damit auseinandersetzen. Jericho musste sich damit auseinandersetzen. Die Stadt Ai musste sich damit auseinandersetzen. Und diese zwei Städte waren nun eingenommen. Und jetzt ging es darum, wie werden sich denn die anderen Völker verhalten? Und uns ist ja auch von den Reaktionen berichtet. Und zwar in Josua Kapitel 2 hören wir es zum Beispiel aus dem Mund der Hure Rahab, wie denn das, was in dem Land jetzt geschah, wie das bei den Völkern ankam. Josua Kapitel 2, Vers 9. Die Hure Rahab sagt den zwei Kundschaftern: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Sie hörten, dass das Volk Israel kommt und sie sind mutlos geworden. Das ist es, was die Nachricht mit ihnen gemacht hat. Mit der Hure Rahab, sie geht noch weiter. Sie sagt: Oh, ich habe erkannt, wie auch immer, dass euch Gott dieses Land geben wird. Nicht nur geben wird, sondern schon gegeben hat. Für sie ist das sogar schon Vergangenheit. Und sie fährt fort und sagt in Josua Kapitel 2, Vers 11: Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das heißt, sie akzeptiert diesen Gott, erkennt ihn an und sagt: Dieser Gott hat den Himmel und die Erde gemacht. Und sie fügt ja dann sogar noch was hinzu und sagt: Ich will Teil eures Volkes werden. Ich will mit euch gehen. Ich will mich euch anschließen. Der Rest von Jericho, sie haben es gehört, sie sind mutlos geworden. Aber sie haben sich entschieden, nicht zu agieren, nicht Teil des Volkes Israels zu werden, nicht auch diesen Gott anzubeten, sondern zu kämpfen. Es ist ja spannend, aber auch natürlich auch bedrohlich, was da passiert ist in Josua Kapitel 6, als das Volk 6 Tage lang, einmal pro Tag zieht das Volk um diese Stadt herum. Die Priester mit der Bundeslade, die kampffähigen Männer, das Volk, die Nachhut, einmal pro Tag ziehen sie um die Stadt herum. 6 Tage lang hat das Volk in Jericho Zeit, um sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Am 7. Tag ziehen sie 7-mal um diese Stadt. Dann wird in die Trompeten geblasen, die Mauern fallen ein und alle sterben, bis auf die Hure Rahab. Und alle, die sich hier angeschlossen haben, ihre Eltern, ihre Brüder, Geschwister, Familien, jeder, der Teil davon wollte, der sich anschließen wollte. Josua Kapitel 5, da heißt es, und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir, also das Volk, hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Sie hören und sie sind mutlos geworden. Aber Jericho entscheidet sich, wir bleiben in der Stadt. Keiner geht rein, keiner geht raus. Wir werden kämpfen. Die Stadt Ai, genau dasselbe. Als Israel sich auf dem Weg macht, mit einer kleinen Schar, um gegen die Stadt zu kämpfen, kämpfen sie. Beim ersten Mal schlagen sie die Israeliten in die Flucht. Beim zweiten Mal wird die Stadt eingenommen, verbrannt und alle sterben. Und jetzt ist wieder so eine Möglichkeit, sich neu auszurichten, sein Verhalten zu überdenken, Haltung einzunehmen und in der Situation jetzt einen Weg zu finden, wie man mit dem, was geschieht, umgeht. Und die Könige, ob auf den Bergen oder in der Niederung, ob an der Küste des großen Meeres, all diese Völker, die hier aufgeführt werden, sie entscheiden sich, gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Sie könnten ja auch sagen, lasst uns Frieden schließen, oder nicht? Sie könnten so wie die Hure Rahab und ihre Familie sagen, wir wollen uns anschließen, wir wollen Teil dessen werden, was hier geschieht, denn wir haben erkannt, dass euer Gott euch dieses Land gegeben hat. Vers 3. Die Bewohner von Gibeon aber hatten gehört, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte. Da handelten auch sie mit List und gingen und verstellten sich als Boten. Also offensichtlich reagieren nicht alle Könige und alle Völker gleich, sondern die Bewohner von Gibeon, die entscheiden sich, anders vorzugehen. Und zwar Israel auch so zu begegnen, wie Israel mit der Stadt Ai umgegangen ist, nämlich mit List. Sie verstellen sich und gehen jetzt auf Josua und das Volk zu. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte, zerrissene und geflickte Weinschläuche sowie abgenutzte, geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleidung an. Und das gesamte Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und zu Brotkrummen geworden. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sagten zu ihm und zu den Männern von Israel, aus einem fernen Land kommen wir. Nun denn, schließt mit uns einen Bund. Da sagten die Männer von Israel zu den Hevitern, ist ja auch spannend, dass wir als Leser haben es ja immer recht einfach. Als es um den Hinterhalt von der Stadt Ai ging, da waren wir als Leser diejenigen in der entspannten Situation, dass wir wussten, okay, es gibt einen Hinterhalt, diesen Plan, der ist da, Gott ist mit ihnen. Wir können uns so entspannt zurücklehnen und das Geschehene betrachten. Hier ist es wieder so, dass wir als Leser eingeweiht sind. Aber diesmal nicht aus der Perspektive des Volkes Israel, sondern aus der Perspektive der Bewohner von Gibeon. Wir wissen, oh, die sind jetzt auch listig, haben auch einen Hinterhalt und sie tun nur so, als wären sie Boten. Und betrachten jetzt so wiederum ganz entspannt so aus dem Lesesessel heraus, was wird denn jetzt passieren? während Josua und das Volk keine Ahnung haben. Und sie fragen, Vers 7, da sagten die Männer von Israel zu den Hevitern, vielleicht wohnst du in meiner Mitte. Und wie könnte ich da mit dir einen Bund schließen? Also sie riechen den Braten und fragen sich, Moment mal, wo tauchen denn jetzt auf einmal so Boten her aus einem fernen Land? Wir sind jetzt im Land Kanaan, was wollen die von uns? Vielleicht sind die eigentlich gar nicht von so weit weg, sondern die sind eigentlich hier aus der Umgebung. Und mit den Völkern hier in der Umgebung, da ist die Ansage klar, da schließen wir keinen Bund. Sie sagten zu Josua, deine Knechte sind wir. Und Josua sagte zu ihnen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Also die machen sich so zu Knechten, kommen ganz demütig an, aber Josua traut ihnen nicht so recht und fragt sich, Moment mal, wer seid ihr, woher kommt ihr? Und sie sagten zu ihm, aus einem sehr fernen Land sind deine Knechte gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen, alles, was er in Ägypten tat. Und alles, was er bei den beiden Königen der Amoriter tat, die jenseits des Jordan waren, Sichon, der König von Heschbon, und Og, der König von Bashan, der zu Ashtaroth wohnt. Das heißt, die sagen nicht nur, wir haben gehört, was ihr Jericho angetan habt und was ihr Ai angetan habt. Nein, nein, die gehen 40 Jahre zurück und sagen, wir haben gehört, was Gott für euch in Ägypten getan hat. Sprechen auf die ganzen Wunder an, die da geschehen ist. Dieser Auszug eines Volkes aus Ägypten. Sagen, davon haben wir gehört. Das ist 40 Jahre zurück. Und was gerade zuvor passiert ist, nämlich die zwei Könige, Sichon und Og, die östlich des Jordan wohnten, als das Volk in den Ebenen Moabs ankommt, kommt es zu den zwei Kriegen. Sie siegen über Sichon, sie siegen über Og und davon haben sie auch gehört. Also das, was vor 40 Jahren passiert ist, davon haben sie gehört. Und das, was jetzt vor kurzem passiert ist, das haben sie auch gehört. Aber spannend ist, wie sie argumentieren. Sie sagen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen sind wir gekommen. Also offensichtlich war es möglich, auch für eine Stadt, für eine Gegend im Land Kanaan zu sagen, die Antwort auf das, was geschieht, ist nicht Krieg, ist nicht Auseinandersetzung, sondern dieser Herr, dieser Gott Israels. Wir wollen Teil davon werden, auch wenn wir uns das mit einer List holen, wie auch immer. Aber wir wollen Teil davon werden. Denn wir erkennen, hier passiert etwas Größeres als nur ein Kampf zwischen Völkern, als nur ein Kampf um Land. Da sagten unsere Ältesten, sagen jetzt die Boten, und alle Bewohner unseres Landes zu uns, nehmt Wegzerrung mit auf dem Weg und geht ihnen entgegen und sagt zu ihnen, eure Knechte sind wir. Nun denn, schließt mit uns einen Bund. Da ist unser Brot, noch warm war es, als wir es zur Wegzerrung aus unseren Häusern mitgenommen haben. Am Tag, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und zu Brotkrummen geworden. Und diese Weinschläuche, die neu waren, als wir sie füllten, siehe, sie sind zerrissen. Jetzt wird die List ausgebreitet. Sie bringen Beweise vor. Das Brot, schau mal, ganz warm war es, jetzt ist alles vertrocknet. Die Weinschläuche, ganz neu, jetzt sind sie verschlissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt von dem sehr langen Weg. Das ist herrlich. Herrlich, wie sie das hier so aufbauen und versuchen in ihrer Not. Interessanterweise, sie wollen ja zum Volk gehören, aber sie trauen sich nicht, es direkt zu sagen, sondern nehmen an. Ist ja die Frage, mussten sie diesen Weg gehen? Sie nehmen an, der einzige Weg, um irgendwie Teil von Israel zu werden, sie zu überlisten, dass sie von ganz weit weg sind. Vielleicht hätten sie einfach auch so sagen können wie die Hure Rahab, hey, wir wollen zu euch gehören. Wir wollen uns anschließen. Wir haben gemerkt, euer Gott ist der Gott des Himmels und der Erde. Das, was hier passiert, hat seinen Sinn. Und es ist richtig und es ist gut und es ist Zeit dafür. Wir nehmen das an und akzeptieren es und stellen uns darunter. Wäre vielleicht möglich gewesen, weiß ich nicht. Ihre Methode ist, Josua und das Volk zu überlisten. Vers 14. Da nahmen die Männer von ihrer Wegzerrung, also sprich Josua und die Leute, die um ihn herum sind, sie probieren etwas von dem Brot, so nach dem Motto, zumindest so verstehe ich das, um zu schmecken, ist das Brot wirklich so alt? Das heißt, kann es wirklich sein, dass sie von weit her kommen? Denn wenn es sich um ein Volk handeln würde, das von hier ist, dann wäre das Brot ja nicht schon so vertrocknet. Vers 14, zweiter Teil. Den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen. Und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie sie das bewerten, aber der Autor wertet es ja auch nicht. Er benennt es nun. Den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Sie nehmen von dem Brot, sie probieren das Brot, aber Gott fragen sie nicht. Hätte Gott Ja dazu gesagt, es ist okay, schließ mit ihnen einen Bund, denn sie wollen dazugehören, also sollen sie die Chance haben, dazuzugehören, wenn sie mich anerkennen? Oder hätte er gesagt, vergesst es, macht es nicht, ihr werdet gerade reingelegt? Sie fragen auf jeden Fall nicht. Und ich habe auch so den Eindruck, dass Josua, aber auch die Berater um ihn herum, dass sie auch so immer hin und her schwanken. Mal fragen sie, mal wissen sie sich abhängig von Gott. Aber dann wiederum schickt Josua Kundschafter, schon vor dem Einzug in das Land Kanaan, aber geheim, nicht so wie Mose das gemacht hat, dass das ganze Volk es weiß, weil er vermutlich gefürchtet hat, wenn sie zurückkommen und dieselbe Kunde bringen wie 40 Jahre zuvor, dann wird das Volk unruhig werden, wird sein Vertrauen verlieren und sie werden es erneut nicht schaffen, in das Land Kanaan zu ziehen. Also schickt er die Kundschafter geheim, sie berichten nur ihm. Nachdem sie in das Land Kanaan gezogen sind, schickt ja der Josua erneut Kundschafter, um die Stadt Ai auszukundschaften. Die Kundschafter kommen zurück. Sie sagen ihm, 2.000, 3.000 Leute, das reicht schon. Das ist eine kleine Stadt, die nehmen wir doch ohne Probleme ein. Er hört auf sie, siehe, da kommt die Niederlage. Er ist verzweifelt, ruft zu Gott, Herr, was soll ich machen? Warum sind wir überhaupt hierher gekommen? Das wird alles in die Hose gehen. Wir werden sterben. Sie werden uns vernichten. Er erst verzweifelt, dann sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht, das werden wir hinkriegen, ich habe die Stadt Ai in deine Hand gegeben. Jetzt kommen irgendwelche Fremden mit zerschlissenen Kleidern und Schuhen, mit vertrocknetem Brot und alten Weinschläuchen und sagen zu ihnen, wir kommen aus einem fernen Land, und Josua fragt nicht. Er fragt nicht. Den Mund des Herrn haben sie nicht befragt. Sie handeln. Das ist ja auch immer so eine spannende Frage. Wann fragt man denn nach? Und wann handelt man einfach? Und ich maße mir jetzt gar nicht an zu bewerten, sondern ich stelle einfach nur fest. Ich stelle einfach nur fest, dass es schwierig ist im Leben, gerade auch im Leben eines Leiters, jetzt aus der Perspektive von Josua, wann fragt man nach, Herr, was ist der nächste Schritt oder was soll ich tun oder wann handelt man, weil man weiß, was der nächste Schritt ist oder was dran ist. Sonst könnte es ja auch dazu führen, dass man ständig fragt, sodass Gott einem irgendwann sagt, du musst auch jetzt nicht bei jedem Schritt fragen, beziehungsweise du bist ein Mensch, du hast Verantwortung, du hast Weisheit, du weißt, was zu tun ist. Geh voran, ich bin doch mit dir, geh den Weg. Frag nicht so zögerlich bei jedem Schritt. Und in dieser Spannung stand ja nicht nur der Mensch, der gläubige Mensch damals, sondern steht auch jeder gläubige Mensch heute. Was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Und was ist denn mein Wille für mein Leben? Und wann passen diese zwei Sachen zusammen und wann nicht? Wann frage ich nach, wann handle ich? Und fast ein bisschen gemein finde ich es vom Autor, dass er das jetzt nicht bewertet. Er sagt nur, den Mund des Herrn haben sie nicht befragt. Er sagt nicht, es war gut, dass sie nicht befragt haben, oder Gott hätte eh dieselbe Meinung gefragt, also hätten sie nicht fragen müssen. Das sagt er nicht. Was wir aber wissen, Josua geht voran, macht Frieden mit ihnen und sie schließen einen Bund. Und zwar einen Bund, sie am Leben zu lassen. Aber wieso denn am Leben lassen, wenn die eh weit weg sind? Und das Volk Israel ist im Land Kanaan. Wozu müssen sie mit ihnen einen Bund schließen, sie am Leben zu lassen? Bleibt etwas fragwürdig. Und die Fürsten der Gemeinde, die Ältesten, die schworen auch. Vers 16. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren. und mitten unter ihnen wohnten. Oh oh. Ihre Vermutung oder ihre Annahme, vielleicht wohnst du in deiner Mitte, 3 Tage nachdem sie den Bund geschlossen haben, siehe da, diese Vermutung, diese Annahme, dieses vielleicht unbehagliche Gefühl, diese Intuition, sie bewahrheitet sich. Sie wohnen mitten unter ihnen. Da brachen die Söhne Israel auf und kamen zu ihren Städten am 3. Tag. Ihre Städte waren aber Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjat Jearim. Also 4 Städte. Und die Söhne Israel schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen hatten. Das heißt, sie waren gebunden an ihrem Schwur. Die konnten nicht einfach sagen, okay, dann wieder rückgängig gemacht. Sie haben bei dem Gott Israels, bei dem, der sie führt, bei dem haben sie geschworen. Und alle Fürsten sagten zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen, nun können wir sie nicht antasten. Offensichtlich hat das Volk gesagt, ja und, ist doch egal, hier, wir vernichten sie. Müssen uns doch nicht an unser Wort halten, aber sie sagen, nee, stopp, Moment mal, wenn wir bei Gott schwören, bei unserem Gott, dann können wir nicht einfach den Schwur zurücknehmen und so tun, als hätten wir nie unser Wort gegeben. Wir sind jetzt gebunden. Vers 20, das wollen wir ihnen tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Und die Fürsten sagten zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde, wie die Fürsten ihnen zugesagt hatten. Und Josua rief sie, jetzt haben wir gerade so die Fürsten beobachtet. Wie gehen denn die Fürsten damit um? Wie geht das Volk damit um? Wie gehen Fürsten und Volk damit um? Josua war jetzt noch nicht im Sichtfeld, aber jetzt so der Autor, die Kamera zoomt sich jetzt so auf Josua. Und Josua rief sie und redete zu ihnen, warum habt ihr uns getäuscht und gesagt, sehr weit sind wir von euch weg, da ihr doch mitten unter uns wohnt? Und nun, verflucht seid ihr. Ihr sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, sowohl Holzhauer als auch Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes. Offensichtlich ist Josua sauer und geht sogar so weit, um sie zu verfluchen. Das gibt's doch nicht. In was habt ihr uns hier hineingeritten? Klar würde jetzt mal so der 9-mal Kluge sagen, ja, hättest du halt mal gefragt, hättest du doch mal mit Gott geredet, aber hättest... sollen und so weiter. Das wissen wir alle, dass im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein kann man natürlich recht leicht reden und wir so und so als Leser so ganz bequem, Jahrtausende später, ja hättest du doch mal und warum hast du nicht? Also ich hätte das bestimmt. Da bin ich vorsichtiger geworden, so über die Jahre so zu reden. Vers 24. Sie antworteten Josua und sagten, weil deinen Knechten zuverlässig berichtet wurde, dass der Herr dein Gott seinem Knecht Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Einwohner des Landes vor euch auszurotten, darum fürchteten wir uns sehr um unser Leben, als wir von euch hörten und haben das getan. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand, wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun, so mache es mit uns. Und er machte es so mit ihnen und rettete sie aus der Hand der Söhne Israel und sie brachten sie nicht um. Offensichtlich hatte sich das nicht nur rumgesprochen, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Es haben sich nicht nur die Wunder herumgesprochen, sondern auch der Auftrag und das Ziel, es war bei ihnen angekommen. Es war im Land Kanaan angekommen, dass Gott dem Volk Israel Mose den Auftrag gegeben hat, auch diese Völker eben auszurotten. Spannend aber finde ich hier, dass sie eine ganz andere Haltung einnehmen als die Könige, die uns am Anfang berichtet, von denen uns am Anfang berichtet wird, nämlich die Könige jenseits des Jordan. Auf dem Gebirge, in der Niederung, an der Küste und so weiter und so weiter. Und sie werden ja auch aufgeführt. Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, die Heviter und die Jebusiter. Und die Bewohner von Gibeon, sie sind Heviter, in der Tat. Also, wenn man so will, war das Schicksal dieser Völker besiegelt, auch ihr Schicksal, aber sie akzeptieren das nicht, sondern sagen, wir wollen am Leben bleiben und wir wollen Teil von euch werden. Das scheint also nicht nur Lebenswille zu sein, sondern ich höre oder kriege auch den Eindruck, dass sie glauben wollen, eben sich diesem Gott und diesem Volk anschließen wollen. Und sie tun aus ihrer Sicht alles Mögliche, um Teil davon zu werden. Und was ich auch beeindruckend finde, sie merken ja, dass im Volk der Unmut da ist, dass das Volk drauf und dran ist, sie umzubringen. Sie sagen, ach wisst ihr, hier sind wir. Tu doch mit uns und handle an uns, Josua, wie du an uns handeln willst. Wir sind bereit, unser Leben hinzulegen, hinzugeben. Wir wissen, dass wir keinen Anspruch haben. Wir sind hier nicht in der Position, etwas verlangen zu können. Sondern wir sind angewiesen auf eure Gnade. Darauf, wie du reagieren wirst. Du hast es in der Hand und du kannst entscheiden. Vers 26. Jetzt kommt Josua und er machte es so mit ihnen und rettete sie aus der Hand der Söhne Israel und sie brachten sie nicht um. Sie haben sie am Leben gelassen. Es ist offensichtlich möglich, am Leben zu bleiben. So machte Josua sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn bis zum heutigen Tag an dem Ort, den er erwählen würde. Kapitel 10, Vers 1, und es geschah, als Adonizedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai, also die Stadt Ai, eingenommen und an ihm den Bann vollstreckt hatte, dass er es mit Ai und seinem König ebenso gemacht habe, wie er es mit Jericho und seinem König gemacht hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte seien. Wieder eine Nachricht erreicht ihn und er muss sich mit dem Gehörten auseinandersetzen. Und jetzt ist die Frage, was wird der König von Jerusalem tun? Aber wenn Sie Glaubensgeschichten kennen, dann wissen Sie, dass wir an dieser Stelle nicht weiterlesen werden, auch nicht Sie für sich, auch nicht ich, sondern gemeinsam in der nächsten Episode werden wir uns damit auseinandersetzen, was der König von Jerusalem und die Mitbewohner oder die Bewohner von Jerusalem, was sie machen werden. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen, alles Gute.